Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zum nächsten WM-Special. Jetzt haben wir euch eine Zeit lang warten lassen. Umso glücklicher sind wir, dass wir wieder zurück sind, weil es brodelt. Es brodelt wieder draussen wegen dem Wetter, aber es brodelt auch bei uns. Speziell bei ihm, wo ich gerade digital verbunden bin, nämlich Linus. Es ist einiges los gewesen in den letzten Tagen an dieser WM und wir sind sehr gespannt, das mit euch jetzt zu besprechen in dem nächsten WM-Special. Linus, du hast mir gesagt, ich muss dich ein bisschen zurückheben heute. Das werde ich natürlich nicht machen. Darum, wie geht's dir?
mir geht's blendend. Ich hatte ein super Wochenende und habe meine Emotionen wieder ein bisschen auf einen normalen Pegel runterfahren. Aber ja, wie du schon vorweg genommen hast, ich habe mich jetzt aber teilweise in den letzten Match fürchterlich aufgeregt beim Schauen. Und ja, also muss mich absolut vielleicht ein bisschen zögeln heute, wenn wir da über die ein oder andere Schiedsrichterentscheid und so weiter noch werden reden heute.
Ich glaube, das, was am meisten bei mir so ein bisschen das Brodeln auslöst, ist jetzt vielleicht, aber einfach auch, weil es jetzt kürzer her ist, sondern ziemlich wirklich brandaktuell, vielleicht das gerade noch vorab zur Info. Wir nehmen jetzt am Montag, 6. Juli auf, sind also gerade mit den ersten vier Achtelfinals durch. Einfach, dass ihr das wisst, was unser aktuellster Stand ist. Aber das brandaktuellste, was mich natürlich zum Brodeln gebracht hat, ist eher neben dem Feld passiert. Aber zu dem kommen wir noch eine selbstverständlich noch. Aber ich hätte gesagt, Wir fangen auf dem Platz an. Und ich glaube, wenn wir von Schiri-Entscheidungen reden, oder eben ausbleibenden Schiri-Entscheidungen, dann müssen wir fast beim Frankreich-Match anfangen, oder?
Ja, ich würde es auch sagen. Also, ich meine, wir können schon eins weiter hinten anfangen. Das ist noch jetzt mittlerweile schon Ewigkeiten hergefühlt. Aber wenn wir schon bei Paraguay sind, schon in diesem Deutschland-Match, finde ich, ist es sehr zu Ungunsten von Deutschland gelaufen. Und das hat sich jetzt wie einfach fortgesetzt in dem Spiel gegen die Franzosen. Und ich bin während dem Match schauen richtig hässig geworden, einfach vom Zuschauen. Ich habe es beeindruckend gefunden, wie sich die Franzosen auf dem Platz haben können, im Zoom behalten, haben es können häufig einfach weglächeln. Ich habe den Mbappé noch selten so viel Grinsen gesehen während dem Match wie in diesem Spiel.
Du hast natürlich absolut recht. Wir sind jetzt ja irgendwie eine Woche gleich nicht mehr zusammengehockt. Das heisst, vielleicht haben wir auch noch die ein oder andere Story zu besprechen von der 16-Finale. Ich bin da natürlich voll gerade ins aktuellste Tagesgeschehen reingestartet. Aber jetzt hast du es schon angefangen. Jetzt machen wir vielleicht gleich noch den Frankreich-Paraguay-Match fertig. Also mir ist es genau gleich gegangen. Ich glaube, wir haben dann auch während dem Match dann angefangen zu schreiben, so à la, was ist das eigentlich? Also sind wir da im falschen Film? Lieb's auch, was es jetzt schon für Memes gibt, wo teilweise Paraguay-Spieler irgendwie mit dem Schäferhund auf dem Feld auf die Frankreich-Spieler losgehen, aber der Schiri findet immer noch, es ist okay. Also es hat so die Ausmaß angenommen. Also ich habe, glaube ich, schon, weiß nicht mehr, wenn ich das letzte Mal so etwas gesehen habe, an wirklich Tätlichkeit, Untätlichkeit, und einfach am Schluss hat Paraguay keine einzige geile Karte und Frankreich hat drei. Also, das ist
Wahnsinn.
Unglaublich.
Das ist wirklich einfach Wahnsinn. Also, eben, allein der Fakt zu diesem Spiel ist, also, der zeigt dir eigentlich, wie viel da muss falsch gelaufen sein in der Schiri-Leistung. Und vielleicht zum dort die Training machen. Ich bin, also, auf die Paraguay-Spieler irgendwie nicht jetzt hässig gewesen während dem Spiel, sondern es hat mich die Schiedsrichterleistung aufgeregt. Also gut, mit der Ausnahme vom 23er da, von Paraguay. Ich glaube, da ist wirklich jedes Mal beteiligt gewesen, der Galarza, oder wie er heisst. Der Shooter, glaube ich, bei River Plate, der ist sicher sich das gewohnt, dass man, mit der dreckigsten Mittel, wo einem zur Verfügung stehen, spielt. Und ich meine, allgemein Paraguay hat das gegen Deutschland schon gemacht. Ich meine, auch der Goalie, der Gil, der gegen die Deutschen ja, sich bei Kontakt direkt immer am Boden geworfen hat. Das dreckige Spielen, das hat sich durchgezogen. Und ich finde das wie zu einem gewissen Punkt okay. Also ich meine, Leute, die da häufiger zuhören oder die mich kennen, ich finde es voll okay, wenn ein Team so die Regeln versucht auszureizen. Und gerade wenn man weiss, okay, man spielt gegen Frankreich wahrscheinlich das beste Team auf der Welt, da musst du irgendwie die Sachen versuchen auszureizen. Aber es kann dann einfach nicht sein, dass Schiedsrichter das einfach zulassen. Für das hat man ja Schiedsrichter auf dem Platz, dass man auch die französischen Spieler in dem Fall schützt. Dass ich bin auch froh gewesen am Schluss vom Match, dass sich da keiner wirklich verletzt hat. Weil, also es ist wirklich jenseits gewesen, wie die drei gegangen sind. Und wenn du halt immer eine Gelbe bekommst, wieso solltest du aufhören, oder?
Ich glaube, da sehe ich auch den grossen Unterschied irgendwie so zum Deutschlandspiel. Ich glaube, im Deutschlandspiel, das ist ja dann auch im Nachhinein oder sogar schon teilweise im Voraus vom Match, so die Physis, die ist angesprochen worden, dass sie wirklich so voll in die Zweikämpfe reingehen, da wenig quasi nie zurückziehen oder einfach so voll dagegen heben in dem Sinne. Aber ich habe jetzt das Gefühl, oder vielleicht habe ich es schon wieder verdrängt, weil das jetzt alles getoppt hat, gegen Deutschland ist es jetzt in dem Sinn körperlich nicht unfair gewesen, sage ich. Es ist einfach in dem Sinn, ja, so wie der halt gegen einen Favorit, haben wir an der WM auch schon oft gesehen, spielen muss, mit vielleicht eben ein bisschen gewissen Verzögerungen, vielleicht ein bisschen Nicklichkeiten. Aber gegen Frankreich ist es ja wirklich schon in der ersten Halbzeit, wo, glaube ich, also nein, sicher, es ist noch 0-0 gestanden, gibt genau die Lieblingsspieler hier, Mbappé, ja schon einen Fust mitgefühlt, sorry.
Die 3 Meter vom Schiri weg, im Blickwinkel vom Schiri.
Und dann, also, es zieht sich einfach komplett durch und ich bin dann irgendwann wirklich bei dir so, weil es war auch dann fast wieder inkonsequent aus Sicht vom Schiri gesehen, wenn er dann plötzlich am Schluss den neue Rote ausgepackt hat für etwas, wo aber einfach rotwürdig ist, weil es hat nicht mehr aufgehört. Es hat Nachkicken gegeben, es hat mehrere Ellenbögen ins Gesicht, Füße ins Gesicht gegeben. Natürlich immer ein bisschen diskreter, also es ist nicht irgendwie so, also so, nicht so wie auf den Memes ist zumindest.
Also ja, also diskret und nicht gerade mit dem Schäfer und auf dem Platz, aber ich meine, der Ellbogenschlag gegen Upamecano, glaube ich, in der zweiten Hälfte passiert auch, vor den Augen vom Schiri, das Nachtreten gegen den Mbappé ist also offensichtlich geht's nicht und zum einfach schnell sagen, allein schon der Versuch ist eine rote Karte. Also ja. Und ich meine, dass der Schiri absolut blind auf dem Platz rumgestolpert ist, ist eins. Und dann hast du ja noch irgendjemanden, der da im Technikraum sitzt, hinter den Kameras. Und der hat auch einen absoluten Tiefschlaf gehabt, ist einmal kurz aufgewacht, als er den Penalty noch gegeben hat, zum Glück. Und sonst auch. Also ich meine, also wirklich, ich bin fassungslos gewesen, als ich das gesehen habe. Also es ist ja nicht, wir reden nicht über einen Entscheid, wo jetzt irgendwie Kontroversen ist oder so, sondern wir reden von etwa 3 roten Karten und im ganzen Rest. Also eben, ich meine auch eben, du hast es angesprochen, so Verzögerungen und so. Bei jedem Eckball stehen die vor der Markierung. Vor jedem Eckball. Und du musst es doch dann nicht jedes Mal gut erklären. Du zückst einfach die Gali. Ich check's nicht. Und dann haben wir noch die Penalty-Punkt-Geschichte.
Ja.
Und das ist schon also generell ein absolutes Dorn im Auge. Ich check nicht, warum die Spieler nicht sofort vom Platz gestellt werden, weil der Penalty-Punkt zerstört. Das ist eine grobe Unsportlichkeit. Rot, fertig, raus. Also, ich verstand es wirklich hinten und vorne nicht. Jetzt haben wir ein bisschen in Rage geredet, aber es ist, glaube ich, noch gegangen.
Nein, es ist tipptopp. Ich finde, du hast das gut zusammengefasst. Ich glaube, zu der Penalty-Szene kann ich noch etwas anfügen. Mir nervt sowieso, dass, also jetzt, auch wenn die Paraguay-Spieler den Punkt in Ruhe gelassen hätten, mir nervt sowieso der Trend, dass jetzt überhaupt ein Spieler dort muss gehen anstehen, und quasi den Penalty-Punkt beschützen. Und ich denke dann so, als verteidigende Mannschaft, weil es sind irgendwie 10 Spieler, also okay, das wären ja alle außer der Goalie, aber es sind sicher so 6-7 Spieler um den Dembele rum und der Mbappé steht schon beim 16er und Also, als ob es jetzt eine mega Überraschung wäre. Oh, was? Der Dembele ist nur gerade den Punkt beschützen und geht jetzt dem Mbappé noch den Ball. Also, es ist ja, weißt du, also, schon allein die Idee, dass das mittlerweile nicht jeder checkt, dass der, der zuerst beim Punkt steht, nicht den Penalty schießt, das nervt mich nur schon ab der Dummheit. Weil, also, wenn er irgendwie noch den Spieler rausbringen will, dann geht nicht zu dem, der am Punkt steht, weil der schießt dann am Schluss eh nicht. Das regt mich immer auf, so der, mega dramatische Übergabe vom Ball, was es noch dann gibt, wo dann so eine Rune durchs Stadion geht. Oh, was? Jetzt schießt tatsächlich der, der seit 5 Jahren jeden Penalty bei Frankreich schießt. Das nervt mich eh schon immer. Und darum, wenn der Dembélé nicht dort würd stehen, dann gäbe es noch weniger Gründe, wieso die Paraguayaner sollten jetzt dort hingehen sollten. Klar, es rechtfertigt nicht natürlich, dass sie dann den Punkt kaputt machen. Und ich glaube, für das braucht es auch mindestens eine gelbe Karte. Und es passt einfach zum ganzen Match. Aber diese Szene hat mich einfach sogar auch wegen der Frankreich-Spieler genervt, weil das ganze Getue. Und das ist einfach, in jedem Spiel gibt es das, auch gestern wieder bei Brasilien, wo ich also denke, hey, beim ersten Mal ist es vielleicht noch überraschend gewesen, was das ein Team gemacht hat, jetzt sollte es eigentlich jeder checken.
Gut, der Peak ist gewesen, wo sich der Senegalese einfach direkt auf den Punkt gelegt hat, irgendwie eine Minute lang gegen Belgien.
Das habe ich nicht mal gesehen. Ah, doch, aber der hat noch irgendwie noch einen Foul reklamiert, oder?
Ja. Ich glaube, was du noch gesehen hast, ist, dass es auch vor allem darum geht, mehr Zeit verstreichen zu lassen. Also gibt es ja mittlerweile jenseits Statistiken, dass je mehr Zeit zwischen einem Penalty-Entscheid und dem tatsächlichen Schuss dann verstreicht, desto eher verschießt der Schütz. Oder weil wahrscheinlich einfach die Drucksituation, die Gedanken, die du machst vor dem Schießen, die werden nämlich auch eher zunehmen, je länger das geht, oder? Und ich gehe schwer davon aus, dass da alle Teams einfach versuchen, mit dem Umstehen dort, mit dem nochmal zum Schiri. Dann kommt der Goalie natürlich noch von der Linie weg, lässt sich noch 4-mal sagen, dass er auf die Linie muss, als hätte er es noch nie gehört. Ja, dann nimmst du nochmal Minute an Minute ab. Und ich glaube, dass das vor allem der Hauptgrund auch ist. Und ich finde auch dort, dass da musst du einfach durchgreifen. Also, ich meine, du gibst jetzt rote Karte für Hand vor dem Maul haben, dann finde ich, kannst du noch das ein bisschen ausweiten auf so Geschichte. Oder einfach mal anfangen, die gelben Zücken. Es gibt ja Geld für Zeitverzögerung und so weiter. Und da ist man jetzt von, innerhalb von, was ist das, 2 Jahren oder so, von Captain Only zu, ey, macht was du wann. Also, ich finde das absurd.
Ja, aber umso gescheiter, dass die schiessende Mannschaft in dem Fall auch noch ein bisschen Sekunden rausholt, indem zuerst einfach irgendein random Spieler dort steht und gar nicht der, der noch einen schießt. Aber ja. Vielleicht einmal bei den Schiris sind. Ich habe schon lange mal mit jemandem darüber reden, habe es aber noch nie gemacht. Sandro Scherer, Gerüchten zufolge, ist er auch am Turnier. Man hat ihn zwar schon oft hinter Klammern auf wahrscheinlich deutlich schlechtere Schiris als vierte Offizielle gesehen nachtappeln. Aber selber pfiffen hat er noch kein Match. Du wirst die Antwort auch nicht haben, aber wieso?
Also ich habe auf das selbstverständlich keine Antwort, aber umso erstaunlicher ist, wenn du dann siehst, dass man da einen Usbek haben, der pfeift, wir haben einen Ami, der gestern Brasilien-Spiel gegen Norwegen geleitet hat. Und ja, mit unterirdischen Leistungen sind nicht die einzigen. Also von dem her, ja, ich weiß es auch nicht. Also ich meine, der Usbek, das war sein dritter Einsatz gewesen, by the way. Mhm. Also ich weiß es nicht genau.
Sandro Scherer hat gleich schon
Der Champions League Halbfinale doch gemacht, oder?
Genau. Wo jetzt ja. Klar, es muss von allen Verbänden die besten Schiris, sage ich, an der WM haben. Aber europäische Fußball, das sieht man auch, sage ich jetzt, an der übergreifenden Club-Fußballturnier. Das ist einfach der beste Fußball. Und dann dort über ein Champions League-Finale pfeifen, dann würde ich jetzt mal behaupten, der gehört schon auch zu den besten Schiris auf der Welt. Und ja, jetzt langsam, ich meine, okay, bei Europa gegen Europa Begegnungen, dürfte dann theoretisch schon, aber ich meine, es ist Argentinien noch drin, es ist Marokko noch drin Und ich glaube, Frankreich-Marokko dürfte er jetzt wahrscheinlich nicht pfeifen, wegen, weil er auch UEFA ist. Von dem her, so viele Möglichkeiten gibt es dann auch nicht mehr. Das finde ich auch ein bisschen weird.
Ja, absolut weird und auf jeden Fall auch schade, also für ihn. Ja, komm da auch nicht ganz dahinter, aber ich glaube, es ist eins von der kleineren Rätsel, wenn man da andere Sachen noch sehen, wenn man vielleicht gerade auf das ganz große aktuelle Rätsel sprechen kommen.
Bitte.
Ja, du hast vorhin eingeleitet, ich übergebe es gerne dir, zum dort Hintergrund erklären, aber ich kann so viel sagen, der Drago vom Friedenspreis ist wohl auch involviert.
Es geht natürlich um die zurückgenommene rote Karte von Balogun von USA, wo gegen Bosnien im 16. Finale die direkte rote Karte gesehen hat. Und die ist jetzt, glaube ich, gestern offiziell auf Bewährung ausgesetzt worden, sodass er im Achtelfinal heute Nacht, glaube ich, wenn es mir recht ist, am 2 Uhr morgen, genau, gegen Belgien darf spielen. Und das hat, und das finde ich richtig geil, weil, also es ist auch logisch, dass es passiert ist, aber ich finde es trotzdem geil, dass es auch wirklich das ausgelöst hat, ein Sturm von der Entrüstung losgegangen. Finde es richtig geil, wer sich da jetzt alles noch einschaltet. Also die neuesten News habe ich bekommen, dass die UEFA, natürlich auch als Vertreter in dem Sinn von den Interessen von Belgien, richtig geschossen hat gegen die FIFA. Jenste Experten, Expertinnen, natürlich der belgische Fußballverband, alles. Und ja, die Krone, oder sage ich, die Krönung vom Ganzen ist natürlich, dass es mittlerweile schon so ein bisschen protokollmässig so Auflistungen gibt, was seit dem Schlusspfiff gegen Bosnien passiert ist. Dass eben da unser geschätzter Kollege Trump persönlich Infantino angerufen hat, irgendwie seine eigene Anwälte vom Weissen Haus darauf angesetzt hat, nach der Entscheidung auch so, Tweeten gibt es ja nicht mehr, aber sie bonden da Truth Social, hat er ja da gross schon Danke gesagt,
seinem Kollegen John. Dass die grosse Ungerechtigkeit jetzt wieder gut gemacht worden ist.
Genau. Und ja, also es ist einfach fast wirklich die Spitze vom Eisberg, irgendwie so eben die Krönung, ich finde gerade die richtigen Worte gar nicht so. Das ist wirklich nochmal, offensichtlicher geht es ja nicht. Also es ist wirklich ein Skandal. So, jetzt kannst du mal deine Meinung dazu sagen.
Ja, also Skandal ist genau das Wort, wo man muss verwenden hier. Also es ist komplett absurd. Also wir reden, also es wäre so oder so absurd, auch wenn es eine Fehlentscheidung gewesen wäre oder eine umstrittene Entscheidung, aber sie ist ja relativ klar gewesen. Es ist ein grobes Foulspiel von hinten. Okay, ich kann sagen, vielleicht gehen gewisse noch geil oder wenn es der Messi macht, ist gar nichts natürlich. Aber, aber generell ist es eine rote und dass das passiert, ist unglaublich. Und ich glaube, die UEFA hat den Ausdruck verwendet, dass das eine rote Linie überschreitet und ich glaube, das ist einfach genau so. Also, ich meine, es ist unglaublich. Der Trump, der FIFA-Präsident anruft und dann wird der Entscheid einfach umgestoßen. Also komplett absurd. Und ich meine, vor dem Turnier hat es ja die Diskussionen gegeben, oder? Man hat gesagt, okay, nach Russland, dann Katar und jetzt in dem Fall ins dritte nicht-demokratische Land, momentan mit den USA hintereinander. Und ja, da haben wir jetzt einfach so den Case, wo genau das unterstreicht. Und es ist auch für die WM auch einfach wirklich eine Katastrophe. Und ich finde auch die Diskrepanz einfach auch ein bisschen schade, wo du hast. Du hast so ein Match im Aztekenstadion in Mexiko und unglaubliche Fußballgeschichten. Und oben in den USA hast halt so Headlines.
Es ist genau das. Es überrascht leider halt auch nicht. Ich glaube, ich kann nur aus persönlicher Sicht sagen, ich sage, im bisherigen Turnier ist es mir relativ gut gelungen, so die sage ich, politische Situation oder eben der Weg, wie ein Turnier nach Amerika gekommen ist oder all die Vorgeschichten und so mit dem Trump, Friedensfrise etc. so ein bisschen auszublenden, um mich eben so ein bisschen aufs Positive zu fokussieren, eben jetzt so Stichwort so ein Match wie gestern Mexiko gegen England. Aber das ist jetzt einfach so ein Eingriff in Sport, was in meiner Erinnerung einfach noch nie gegeben hat und wo man auf keinen Fall irgendwie kann rechtfertigen. Also ich habe hier gelesen, Cristiano vor dem Spiel, vor der WM, auch auf Bewährung ausgesetzt worden. Der hat ein Spiel ausgesetzt. Nur schnell. Also für die, die das irgendwo gelesen haben. Der hat in der Quali eine rote Karte bekommen, hat eine 3-Spiel-Sperre bekommen, dann haben sie Einspruch eingelegt, aber ein Spiel hat er verpasst und seine 3-Spiel-Sperre ist dann sicher auch ein bisschen in Gedanken an die WM, also das ist eigentlich auch nicht ganz okay, aber die zweite und dritte Sperre ist dann zur Bewährung ausgesetzt worden. Aber das erste Spiel nach der roten Karte hat er ausgesetzt, weil das einfach klar die Regel ist. Auch beim allergrössten Fehlentscheid hat es das, glaube ich, noch nie gegeben, dass einfach, also auch wenn du in den Super League Rekurs einlegst, das erste Spiel ist immer fix. Und das ist einfach jetzt wirklich darum, hat UEFA wahrscheinlich auch die rote Linie verwendet. Jetzt einfach etwas Präzedenzfall geschaffen, wo du jetzt im Verlauf von diesem Turnier wahrscheinlich noch jeder allfällige rote Karte, wo vielleicht wie in diesem Fall nicht extra das Foul passiert ist, wieder wirst führen holen. Und das würde ich auch an der Stelle von der betroffenen Verbände. Und das ist einfach wirklich ist einfach scheisse.
Ja. Ja, es ist richtig scheisse. Und ich meine, du sprichst auch mit Ronaldo, ich meine, auch das ist in meinen Augen absolut nicht korrekt gewesen. Also, ich meine, der hat für eine Tätigkeit rot bekommen. Also, für mich keine Grundlage gegeben, um die Sperre zu reduzieren. Aber das geht für mich halt in die gleiche Schiene, warum auch ein Messi irgendwie, ja, halt anders behandelt wird, wenn er ein Foul macht. Warum Ronaldo eine Sperrreduktion bekommt, man möchte die Stars auch auf dem Platz haben. Das ist garantiert der FIFA wichtig, der Veranstalter wichtig, dass halt die grossen Zugpferde am Start sind. Und ich finde auch das schlecht. Aber das jetzt ist wirklich, du hast ja alles richtig ausgeführt, ist wirklich einfach nochmal eine Ebene drüber. Und ja, wirklich eine Farce und ich bin auch gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Also ich meine, falls wir da Anwälte haben, die zuhören, ich weiß nicht, ob das dann vor irgendeinem Sportgericht noch endet und was dann da passiert, aber ich meine, auf dem Match, wo jetzt kommt, wird es eh keinen Einfluss mehr haben und wahrscheinlich auch nicht auf die WM. Also ich glaube, da Senegal gegen Marokko, das ist immer noch hängig, was dort passiert. Also da kann man sich denken, wie lange das geht. Und ich weiß nicht, jetzt wäre irgendwie auf zu hoffen, dass der Pochettino ihn einfach nicht bringt.
Vergiss es. Er hat in der Pressekonferenz schon gesagt, dass er die Entscheidung sehr begrüßt, weil eigentlich sogar, er hat zwar das Wort in dem Sinne Präzedenzfall nicht gesagt, aber er hat, wie gesagt, er begrüßt, dass es jetzt anscheinend Möglichkeiten gibt, so Ungerechtfertigkeiten im Nachhinein eben noch auszumerzen und dass das Team nicht muss zusätzlich zu der Zeit, die sie ja aus seiner Sicht fälschlicherweise in Unterzahl haben müssen bestreiten, im nächsten Spiel auch noch müssen darunter leiden. Also er begrüßt und er wird garantiert von Anfang an spielen. Also da lege ich jetzt die Hand ins Feuer.
Ja, vor allem in der Form, wo er ist, ohne ihm fällt in der Offensive über die USA schon einiges. Von dem her, ja, ist definitiv davon auszugehen. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das wird uns noch einen Moment beschäftigen.
Ja, also du hast gesagt, was passiert. Belgien hat geschrieben, sie werden alle Optionen prüfen, die sie haben. Aus meiner Sicht können das nicht mega viel sein, weil eben der Match ist in 8 Stunden oder so. Und im Gegensatz zu Marokko, Senegal, dort hat es ja keine Runde danach gegeben. Aber jetzt, also ich meine, am 10. Juli spielt das Team, das heute gewinnt, schon den nächsten Match. Und wenn das die USA war, also das wird auf diesen Match, der wird spielen. Und alles nachher wird sportlich keinen Einfluss mehr haben, sondern höchstens zu, irgendwelchen Rügen führen oder vielleicht Entschädigungen im besten Fall, oder, aber nichts mehr Sportliches. Und das ist schon ein Armutszeugnis. Was ich fast schade finde, ist das sehr, sehr kritische Interview von Blue mit dem Gianni Infantino. Ironie, nicht jetzt geführt worden, weil die Frage würde ich ihm also schon gerne noch stellen, wie das Telefonat da gesehen ist. Logischerweise würde er nichts dazu sagen, aber ja, also eben. Ich habe es gerade vor kurzem schon gesagt, der triggert mich eh schon massivstens, aber wenn ich mir vorstelle, wie er dann am Telefon mit dem Trump redet und dann wahrscheinlich noch so sagt, ja, ich schaue mal, was ich machen kann, Donald, dann brodelt es wirklich. Aber gut, hast du zu dem noch etwas?
Hey, nicht wirklich. Ich glaube, es ist wirklich eine Farce. Wir haben es glaube genug diskutiert. Und ja, einfach rein für Gerechtigkeit wäre zu hoffen, dass Belgien das jetzt macht gegen die USA.
Das ist absolut so. Im Gegensatz zum 16-Finale, um hier immerhin noch ein 16-Finale zu abhökeln, wo ich sehr, also nein, jetzt nicht gerade sehr, aber ich werde, meine Sympathien sind sicher bei Senegal gewesen, und vom Spielverlauf her hätten sie es meiner Meinung nach auch verdient gegen Belgien. Die sind sich also gar um die Gurgel gegangen, die Belgier, während dem Match, und haben es dann tatsächlich noch irgendwie geschafft. Darum dort eher auf der Seite vom Gegner von Belgien gesehen, aber heute Nacht bin ich 100% für Belgien. Und auch wenn der Balogun persönlich nichts dafür hatte, hoffe ich sehr, dass er keinen Einfluss auf das Spiel wird haben.
Wir haben es hoffen. Und es ist irgendwie durch schade, ich habe eigentlich mit dem US-Team noch sympathisiert jetzt über die letzten paar Matches gefunden. Die spielen guten Fußball, relativ überraschend für viele, denke ich. Aber hoffe jetzt auch, dass der Run es endet gegen Belgien.
Außer deine Fantasy-Spiele, die du von ihnen hast, oder? Nehme ich an.
Ja, also auf jeden Fall, der Dest und der Pulisic sollen auf jeden Fall ihre Torbeteiligungen machen und dann aber ausscheiden. Genau, das wäre ein Szenario.
sehr gut. In dem Fall 3-2 Belgien.
3-2 Belgien, absolut, würde ich nehmen. Und einfach, ja, bitte Trossard und De Bruyne nicht, sondern, ich weiß nicht, ein paar Einwechselspieler mit dem Goal. Dann wären wir happy.
ist doch gut. Fantasy können wir dann anders mal noch drüber reden. Ich glaube, heute haben wir noch ein paar andere Themen.
Auf jeden Fall. Ich mache sonst gerade weiter mit Portugal-Kroatien. Das war ja noch eine Situation, die ich gerne noch schnell diskutiert habe mit dir. Und zwar, dass das nicht zählende Goal von Kroatien dann ganz, ganz kurz vor Schluss, also keine Ahnung, in der 15. Minute von der Nachspielzeit oder so, wo es kommt die Flanke rein und dann ist offenbar ein von Kroatien am Ball. Und dann, glaube ich, der Veiga leitet ihn dann nochmal weiter und dann fällt das vermeintliche Goal. Und das wird dann aberkannt, weil es scheint, ein Kontakt gegeben hat von dem ersten Quart, wo richtig Ball geht. Ein Kontakt, den man im Fernsehbild nicht sieht und wo man dann nachher so ein Diagramm eingeblendet hat, wo man quasi so kann nachweisen, ob es einen Impact gegeben hat auf den Ball, und dann hat es dort so einen Ausschlag. Und das ist dann gesehen an Begründung. Und ich, also, crazy. Nicht?
Ich glaube, also crazy, ich meine, natürlich ist es verrückt. Ich meine, das ist sportlich relevanter geht gar nicht mehr. Das wäre der Ausgleich gewesen und das Spiel wäre weitergegangen. Ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Das eine, und du hast beide erwähnt. Ich glaube, das erste ist die angebliche Berührung. Und wenn der Sensor sagt, dass dort eine Berührung gewesen ist von ein paar Hörli, ich glaube, für das haben sie da ja auch schon länger, das ist ja nicht neu. So ist, glaube ich, auch mal der Cristiano überführt worden an der letzten WM, dass er die Flanke von Bruno Fernandes entgegen von seinem Jubel nicht mehr berührt hat. Und das Goal ist ihm dann aberkannt worden. Also, ich glaube, schlussendlich, wenn man so einen Sensor hat in dem Ball, der checkt, wenn es eine Berührung gegeben hat, ja, dann muss man das halt auf den Bildern auch nicht zwingend sehen. dann ist das ja so. Auch so bitter, wie es ist. Und das Zweite, und da bin ich regeltechnisch wirklich nicht auf der Höhe, aber ich würde jetzt sagen, die Berührung von Vega, die ist ja nicht bewusst von ihm. Und der Kopfball, die Verlängerung, die ist ja, auch wenn er es fast, eben nur ganz knapp geschafft hat, oder respektive fast nicht geschafft hat, die ist ja bewusst. Und darum habe ich das Gefühl, auch dort ist es korrekt, dass das dann nicht irgendwie der Ball vom Vega kommt und darum kein Offside ist. Ich glaube, das muss ja wirklich ein bewusster Pass vom eigenen Spiel, also vom Gegenspieler, in dem Fall der Vega, wenn er jetzt den Ball auch noch hat wollen zum Goalie zurückköpfeln oder so. Ich glaube, dann wäre es eine neue Situation gewesen und dann wäre der, Pasalic, glaube ich, nicht im Offside gewesen. Und das ist in dem, in der Situation nicht der Fall gewesen. Darum, so bitter wie es ist, aber ich glaube, das ist regeltechnisch beides korrekt gewesen.
Hey, ja, sehr gut hergeleitet. Es ist auf jeden Fall so, nur wenn ein Klärungsversuch da ist oder eben ein bewusster Versuch, den Ball zu spielen, dann wäre der Kontakt von Vega entscheidend. Er ist sich eher am Ducken und der Ball fällt ihm so ein bisschen am Hinterkopf. Ich glaube auch, dass man das nicht sollte auslegen, also bewusst spielen vom Ball. Beim Kroaten ist es unerheblich, ob er ihn bewusst oder unbewusst berührt. Wenn er ihn berührt, dann ist der Kontakt relevant. Und ja, also laut dem Ausschlag berührt drin. Ich hätte gern gesehen, wie die Ausschläge sind bei den anderen Kontakten. In dieser Situation hätte ich noch spannend gefunden.
Habe ich auch gedacht, plötzlich ist der kleine Hügel, was dort hat, noch der Vega.
Also, sie lassen sich ja nicht weiterlaufen, eben bis zum Vega für den Kontakt. Sie blenden es einfach so ein und legen dann quasi das Bild drüber. Dem muss man quasi glauben. Wenn du dann andere Sachen anschaust, die doch rund um die Match und Entscheidungen so passieren, dann jo, ist auf mein Vertrauen dann nicht ganz so riesig. Ohne jetzt da auch in diesem Match irgendetwas zu twittern, von was jetzt da hinten durch wird laufen und so, muss überhaupt nicht sein. Aber ich glaube, man hat das besser können moderieren oder zeigt die ganze Kurve. Dann kannst du das, finde ich, auch einfach viel besser darlegen und die Erklärung kann man dann auch besser annehmen. Das ist mal das eine. Und das andere, was ich mal noch gehört habe, ich weiß nicht mehr wo, jetzt sind so irgendwo YouTube oder so, weiß gerade nicht mehr bei wem, wo sich gefragt haben, was ist, wenn es regnet? Also wenn er Haarspitzen kann erkennen, den Ball, wie funktioniert der Sensor, wenn er Regentropfen abbekommt?
Guter Punkt.
Fände ich auch noch spannend.
Guter Punkt. Ich glaube, das Transparente, das würde mir sicher helfen. Ich glaube, da der letzte Gump noch zu der Balogun-Entscheidung, der Untersuchungsbericht, der zu dieser Entscheidung geführt hat, die Sperre auf Bewährung zu setzen, der ist entgegen von früheren Beispielen nicht veröffentlicht worden. Also da hat FIFA das nicht transparent gemacht bis jetzt. Und genauso wäre es, wie du sagst, auch hilfreich, wenn du in so einer Situation einfach verstehst, den Impact, sage ich, auf den Ball, wo die Flanke kommt, dann der kleine Buck, wenn anscheinend der Kroaten verlängert, dann der wahrscheinlich deutlich oder offensichtlich deutlich grössere Buck, wenn er einen Weg auf den Rücken geht und so weiter. Und dann, ja, mystisch, eben so bitter wie es ist, das halt einfach akzeptieren, dass dort eine Berührung passiert ist. Ich habe noch ein Meme gesehen vom Coiffeur, von dem, der verlängert, der sich selber die Schuld gibt. Hat er ihm doch nur eine Glatze geschnitten.
Ich muss sagen, die Meme-Kultur ist stark um das Turnier. Wirklich stark.
Mega. Mega. Also, wirklich, mega. Ich denke jetzt natürlich gerade an die zahlreichen Nagelsmann-Undaff-Memes. Die sind so genial. Also da habe ich mir, glaube ich, wirklich 50 am Stück durchgeschaut. Was gibt es noch? Eben gestern, das Frankreich-Paraguay, haben wir auch kaputt gelacht. Es ist herrlich.
Ja, oder auch all die Aufnahmen vom Hotel von den Engländern, wo die Mexikaner Böller und Feuerwerk gezündet haben. Dass du auf keinen Fall allein kannst laufen. Also, jenseits.
Auch geil, das ist ja vor dem Spiel England-Mexiko ist ja mega über die Höhe vom Aztekenstadion diskutiert worden. Also, dass England bis jetzt das Spiel alle ungefähr rund um den Meeresspiegel bestritten hat und jetzt auf 2500 Meter offen muss. Da hat es auch so geile Memes gegeben, irgendwie. So ein Bild, so stellt England gerade das Aztekenstadion dar und dann siehst du irgendwie so Mount Everest, Mond und dann irgendwie noch höher Aztekenstadion. Das ist so geil.
Hat aber alles auch keinen Einfluss gehabt, wenn wir das gerade noch schnell besprechen wollen, sondern England hat das gezogen in einem richtig crazy Match. Muss ich sagen, habe ich leider nicht live schauen können, ein bisschen Sport gewesen für mich. Aber die haben sich durchgesetzt. Sich ja, weiterhin jetzt noch nicht mit Ruhm bekleckert, aber stehen jetzt im Viertelfinal.
Mega crazy Match, ich konnte nicht schauen, aber habe mich heute so ein bisschen durch die englischen Medien gelesen, die von einem der grössten Siege von England in der jüngeren WM-Geschichte reden. Auch die Jubelszene nach dem Match. Auch ein legendäres Interview von Harry Kane, wo er absolut keine Stimme hat. Also das ist, ich glaube, ein Riesenmatch gewesen und ich freue mich richtig fest auf den Match gegen Norwegen, weil Norwegen, die sind einfach auch giftig. Das hat man gestern gegen Brasilien gesehen. Im Nachhinein sagt es sich immer einfach. Ich mache auch keine SRF-Tippspiele zum Glück, aber ich habe hier Norwegen schon, sehe das nicht als mega Überraschung, dass sie weitergekommen sind. Und darum, ich glaube, England-Norwegen, das gibt auch wieder einen richtig geilen Match.
Glaube ich auch, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass beide Teams ihre Stärken eher in der Offensive haben. Von dem her könnte es auch wirklich ein Spektakelspiel geben bei Norwegen gegen England. Bei Brasilien-Norwegen, dort ist mir wieder mal etwas aufgefallen, wenn ich einfach nicht schlau daraus werde. Darum frage ich dich. Hast du schon mal bei einem Penalty gesehen, dass einer, der so zwei Schritte vor dem Punkt so komplett abstoppt, dann einen guten Penalty schießt?
Selten. Ich habe das Gleiche gedacht.
Also es gibt so, dass der Hüpfer am Schluss, oder, wo der Bruno Fernandes populär gemacht hat, oder Jorginho, und andere haben da viel gemacht. Da kann ich nachvollziehen, oder? Da verzögere ich wirklich in dem Moment, wo der Goalie den Sprung oder die Bewegung würde machen. Und dann tust du ihn an die Ecke. Aber kein Goalie kommt, wenn du noch zwei Schritte vom Ball weg bist. Du nimmst dir das ganze Momentum, deine ganze Kraft nach vorne. Also, der Einzige, was sich aus dem rausbringen kann, ist doch einfach der Schütz.
Bin ich bei dir? Also, ich weiss auch gar nicht, was so der Sinn dahinter ist. Also, als Goalie kannst du, wenn du 5 Meter Anlauf nimmst, vom 5. Meter bis zum 2. Meter, ist dir doch scheißegal. Also, ob der jetzt dort nochmal anhaltet, das ist doch dem Goalie egal. Also, und eben, du nimmst die ganze Bewegung, weil quasi nochmal ansetzen und ein bisschen zurückgehen darfst du ja nicht. Also, wirklich, ich sehe es genau gleich wie du. Ich habe auch schon länger, kommt mir jetzt nicht in den Sinn, wo, also Neymar hat es ja fairerweise auch ein bisschen gemacht, aber nicht so extrem wie der Bruno G. Da oben mit dem ersten Penalty. Ich check's auch nicht. Aber es ist auch das eine Mode beim Penalty, wo ich nicht ganz verstand. So wie eben die dramatische Übergabe an tatsächlichen Schützen.
Ja, also der erste Penalty, der mir immer in den Sinn kommt, wenn ich so etwas gesehen habe wie von Bruno Guimarães, den kennst du sicher auch noch gut. Cristiano Ronaldo, Champions League Finale gegen Chelsea.
Stimmt.
Genau, ja. So gegen den Tschech.
Ja. Wobei dort muss ich sagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist er, glaube ich, dann doch noch relativ hoch, glaub, geschossen. Hat noch einen ziemlichen Safe irgendwie in Erinnerung dort. Aber vielleicht auch schon verdrängt. Aber ja, ich habe jetzt gedacht, du meinst vielleicht den Zaza. Gegen Deutschland, der EM21, was er ziemlich auf die Spitze getrieben hat mit seinem Deppeln.
Gut, du hast nochmal eine ganz eigene Story, der Anlauf. Ja.
Genau. Ja, es wird sicher noch der ein oder andere Penalty geben. Es sind auch schon ein paar Penalty verschossen worden. Ich habe jetzt gerade keine Statistik ready, aber gilt jetzt sicher auch zu beobachten. Zweites Viertelfinal? Oder hast du noch? Sorry.
Nein, mach.
Zweites Viertelfinale wird auch, sage ich, sehr giftige Match. Frankreich-Marokko. Dort denke ich vor allem an Paris, wo ich würde barrikadieren.
Also, du kannst machen, was du willst. Egal wie der Match ausgeht, Paris wird brennen nach dem Spiel.
Ja, also als Ladenbesitzer würde ich dort definitiv meine Vorkehrungen treffen. Aber sportlich gesehen, auch das ein Match, wo ich sehr gespannt bin drauf.
100%. Also ich meine, Marokko zeigt einmal mehr, dass sie wahrscheinlich das beste afrikanische Team sind in den letzten Jahren. Und ja, zeigen sie an dieser WM auch wieder. Sind, ich glaube, die letzten, die noch dabei sind, abgesehen von Ägypten, wo sie noch mit Argentinien zu tun bekommen im Achtelfinal. Morgen. Und ja, auf der anderen Seite ist Frankreich, wo für mich weiterhin eigentlich der Top-Favorit auf den Titel ist. Und ich glaube, offensiv extrem viel Potenzial, das da aufeinander trifft. Und für mich Frankreich zu favorisieren. Aber eben, also Marokko extrem technisch talentierte Spieler, super kollektiv. Also wird, glaube ich, ein sehr geiler Match. Ja.
Und heute oben ist ja auch ein Aufeinandertreffen von zwei Giganten, Portugal-Spanien. Das ist noch ein Achtelfinal. Wie siehst du den Match?
Du, bei Portugal da immer noch bei meinem gleichen Narrativ wie vor der WM und habe jetzt nichts gesehen von den Portugiesen eigentlich, wo mich da würde von dem abbringen. Ich sehe nicht, dass sie Spanien können schlagen. Portugal hat mich viel zu wenig überzeugt, das ganze Turnier. Weiterhin glaube ich nicht, dass der Ronaldo gegen so einen Gegner kann da Unterschied machen. Und auf der anderen Seite Spanien, wo einfach das Kollektiv wieder extrem gut funktioniert. Finde ich.
Finde Spanien hat die überzeugt, die WM?
Also ich habe das Spiel gegen Österreich eine Demonstration gefunden. Absolute Machtdemonstration. Ich meine, vor dem Spiel haben wir an Leute gesagt, hey, Österreich und vielleicht ja, sind ready für eine Überraschung, Spanien nicht so, ja, sie Vorrunde gespielt, dies, das, und die sind an die Wand gespielt worden. Irgendwie kein Schuss aufs Goal gehabt, Österreich.
Hat das der ORF gesagt, vor dem Match?
Hey, nein, habe ich von einigen Ecken gehört, dass man Österreich ein bisschen etwas zutraut und eben, dass man Spanien ja, noch nicht so stark gesehen hat. Ich glaube, Spanien ist in der Vorrunde so ein bisschen wie ein gutes Pferd gewesen, so das klassische Saying, es kommt nur so hoch, wie es muss. Und jetzt haben sie ein bisschen aufgedreht gegen Österreich. Ich glaube jetzt nicht, dass sie Portugal auseinander spielen, aber das hat mich auf jeden Fall mehr überzeugt, wie das 2-1 von Portugal gegen Kroatien.
Mhm. Ja, spannend. Also ich will dir in dem Sinn gar nicht gross widersprechen. Ich sehe auch Spanien leicht favorisiert, habe auch das Gefühl, dass Portugal sicher die höhere Hürde hatte mit Kroatien wie Spanien gegen Österreich. Und in der Gruppenphase habe ich das Gefühl, haben beide ungefähr das Gleiche gemacht. Also, ich meine, Spanien hat Saudi-Arabien gehabt, wo absolut gar nichts gebracht hat. Hat Uruguay gehabt, wo komplett untergegangen ist in dem Sinn. Hat Kap Verde gehabt, was sicher eine Überraschung vom Turnier ist, aber auch die haben sie nicht geschlagen in dem Sinn. Und Portugal, ja, hat immerhin noch Kolumbien gehabt, wo sie unentschieden geholt haben. Ist jetzt auch nicht viel höher gekommen, wie sie müssen. Von dem her sehe ich schon Spanien leicht favorisiert, aber ich sage jetzt, Spanien habe ich trotzdem vor dem Turnier noch mehr erwartet, als das, was sie bis jetzt gezeigt haben.
Ja, voll, Jackie. Und ich glaube, Portugal hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie durchaus auch in der Lage sind, noch so hoch zu kumpen, wie sie müssen. Wenn wir da an den EM-Titel denken, was ist das, 16? Mhm. Wo sie ja, glaube ich, ein Match gewonnen haben gegen Wales, effektiv, in 90 Minuten. Und sich trotzdem dann in das Endspiel irgendwie gemogelt haben und dann dort den Titel geholt haben. Also die kennen das sicher auch wenn es jetzt schon ein Moment her ist. Und ich glaube auch, die Affiche, das iberische Derby, das wird auf jeden Fall genug Motivation sein und es wird auf jeden Fall ein umkämpftes Spiel. Also ich glaube jetzt eben, wie gesagt, nicht, dass Spanien jetzt da durchläuft, aber für mich einfach, die auf jeden Fall ein bisschen zu favorisieren. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr geiler Match.
Denke ich auch. Dann machen wir doch die Viertelfinale, die verbleibenden, gerade noch fertig. Mit
Schweiz-Argentinien?
nicht verschreien, ich bin massiv abergläubisch. Nein, mit dem Achtelfinale natürlich zwischen Argentinien und Ägypten. Ich glaube, über die Favoritenrolle dort müssen wir nicht gross reden. Dennoch, vielleicht noch ganz kurzer Rückblick auf das 16. Finale gegen Kap Verde, wo sich Argentinien massiv schwer da hat, bis in die Verlängerung rein. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eben etwas ändert daran, dass Argentinien Ägypten sicher wird schlagen, aber ändert es etwas daran an deinem Status als potenzieller Turnierfavorit von Argentinien?
Hey, also zum einen erstmal absolut krankes Goal von López Cabral. Wenn er da dort reinschlänzt, also absolut geil. Wer das nicht gesehen hat, unbedingt nachschauen. Das ist, glaube ich, 2-2 gesehen. Absolut geile Kiste. Auch unbedingt nachschauen, by the way, das Interview von Harry Kane. Du hast es vorher kurz angetönt, aber das gibt es auch auf diversen Orten zu finden und ist sicher auch so viel wert wie das Goal. Und dann zu Argentinien, wie du es gesagt hast, für mich auch weiterhin klar favorisiert gegen Ägypten. Ägypten setzt sich im Penaltyschiessen durch gegen Australien. Australien für mich sicher eins von den schwächsten Teams noch in der K.O.-Runde dabei gewesen. Und also ich sehe da nicht, dass Ägypten sich durchsetzen können. Argentinien allgemein habe ich vor dem Turnier nicht ganz oben auf der Liste gehabt. Und ich sehe weiterhin nicht als Top-Favorit. Für mich Halbfinalkandidat gesehen und natürlich immer noch, ja. Aber die haben bis jetzt auch wirklich extrem einfache Gegner gehabt. Mhm. Und ich bin dann gespannt aufs Viertelfinale, wenn Argentinien mal richtig getestet wird. Sei es von der Schweiz oder von Kolumbien. Das werden wir jetzt auch noch gerade wahrscheinlich andiskutieren. Aber ja, von dem her Argentinien auf jeden Fall mit der Favoritenrolle.
Und man muss natürlich, wenn man über Argentinien redet, auch über Lionel Messi reden. Etwas, was ich an diesem Turnier wirklich mega geil finde. Ich finde es schon auch amix geil, wenn so in der Torschützenliste jemand auftaucht, wo man jetzt vielleicht nicht so mega erwartet hat. So, keine Ahnung, ich denke an James Rodriguez, irgendwie 2014. Aber wenn du die jetzt anschaust, es sind einfach die neuen Shootingstars, neu in Anführungszeichen in dem Sinn mit dem Haaland und dem Mbappé, beide mit 7 Goal, Harry Kane, glaube ich, auf 6 und Lionel Messi mit 7. Also, die liefern einfach alle und das finde ich schon mega geil. Klar, die Anzahl Goal hängt natürlich auch ein bisschen mit den Gegnern zusammen, aber dass die so bereit sind und so wichtig für ihr Land, das finde ich schon krass und beim Messi halt vom Alter her und auch von der Liga, die er spielt, schon nochmal ein Stückchen beeindruckender.
Absolut, absolut. Ich glaube aber, es ist wie du es gesagt hast, muss man schon die Gegner ein bisschen berücksichtigen. Das ist, wie gesagt, vom Niveau her nicht ganz das gesehen, aber trotzdem, was der Messi auf dem Platz gezeigt hat, ich meine, technisch immer noch genauso überragend, immer noch die gleich gute Übersicht. Weiss genau, wenn er wo muss hintappeln. Also es ist eine Freude, weiterhin ihm können zuzuschauen. Und ich glaube, da werden wir jetzt auch noch Minimum ein, zwei geile Matches sehen mit ihm. Und all die anderen, die du genannt hast, ich habe es glaube in einer anderen Folge auch schon gesagt, für mich ist das auch etwas, wo die WM gerade ein bisschen ausmacht. Haaland gestern auch wieder mit 2 Töpfen. Ich meine, auch der Vini Junior hat eigentlich eine gute WM gespielt, ist jetzt halt aus. Aber ich war auch stark gesehen, also die performen eigentlich einfach alle. Ich würde sagen, einer, der noch nie am Drehen ist, ist der Jamal. Ist aber auch mit einer Verletzung ins Turnier reingekommen. Ich glaube, ja, da werden wir jetzt noch sehen, was der noch rausholen kann. Aber ich glaube, sonst haben wir all die Topstars, du hast glaube alle aufgezählt, wo liefern, ja. Und das macht schon Spass, ja.
Jetzt habe ich gerade etwas noch anfügen, aber jetzt ist es mir gerade wieder entfallen, Kopf.
Zu was?
Irgendwie etwas, was du gerade auf dem Weg, was du gesagt hast, über... Lionel Messi, geile Statistik, die ich gelesen habe, ich wollte sagen. nicht verifiziert, muss ich jetzt einfach Glauben schenken, dass es stimmt, aber es war nicht mega erstaunlich. Irgendwie 618 Spieler, die an dieser WM, wobei doch die Zahl, das könnte eigentlich sogar noch aufgehen, ja, 618 Spieler, die irgendwie mehr wie 90 oder 180 Minuten gespielt haben oder so, gibt es anscheinend. Und er ist Erster von 618, wenn du die Goalliste anschaust, und 618 von 618, wenn du die Kilometer, die abgespulten, pro 90 Minuten anschaust. Ist ja nichts Neues, dass das so scannt und eben einfach an den richtigen Ort geht, aber das finde ich eine geile Statistik.
Ja, also es ist absolut glaubhaft auch. Und ich glaube, was man dort auch anfügen muss, ist, ich glaube, es gibt kein Team, das sich so verrisst, Freispieler, wie die argentinische Mannschaft. Also für jeden Meter, wo er nicht rennt, rennt ein Doppel 10 und alle anderen auch. Also ich glaube, das ist schon auch sehr, sehr eindrücklich.
Gut, aber bevor wir hier noch mehr in Richtung Stundenmarke schritten, ich glaube, ich hatte noch drei Themen gehabt, aber die sind eher klein. Ich glaube, die lassen wir jetzt mal einfach aus. Ich glaube, wir müssen jetzt noch kurz über die Schweiz reden.
Hey, ich mache sonst noch einfach, ich schieße noch zwei raus, das sind so Einsatz-Statements.
Aber also ich mache dann aber auch meine.
Okay, also dann machen wir jetzt schnell Quickfire. Zum einen, Erling Haaland, 54 Länderspiel, 62 Goal. Kann man einfach mal so stehen lassen. Absolut krank. Und das Zweite, was ich noch wollte sagen, wir haben das Brasilien-Spiel schon besprochen gehabt, Brasilien-Norwegen, aber der Penalty, wo Brasilien erst mit dem VAR bekommt, auch dort, also der Schiri steht ein paar Meter nebendran, also ich weiss nicht, wie du das nicht kannst sehen, also es senzt ihm sowas ein Freund bei. Auch hier wieder, ich weiss nicht, wie man auf so eine Leistung kommt. Aber das war es jetzt von mir, ich gebe dir für deine drei das Wort.
Gut, also ich mache auch Einsatzstatements. Jordan Henderson gestern yeah. 0 Minuten gespielt, eine geile Karte bekommen als Ersatzspieler wegen Reklamieren und beim Jubeln, auch hier, aber das können Leute, die vielleicht ein bisschen Graphical Content nicht so vertragen, sollten das nicht nachschauen. Bei einem Sprung über die Bande, glaube ich, beim Jubeln massiv irgendwie den Arm gebrochen, ist jetzt auch in Mexiko geblieben. Auch noch irgendwie ein bisschen bittersweet da oben für ihn. Zweiter Punkt, Neymar, von der brasilianischen Nazi jetzt offiziell zurückgetreten, hat gleich am Schluss vom Spiel noch so ein bisschen seine Show gehabt, wo ich jetzt leider so, was jetzt hängen bleibt, wieder mal nicht so mega mannschaftsdienlich finde, sondern eher so ein bisschen um seine Person. Macht in der 98. Minute den Penalty Anschlusstreffer und anstatt, dass der fokussiert zum Ball rennst und den Ball wieder in die Mitte bringst, um vielleicht noch eine letzte Chance auf einen Ausgleich zu haben, lässt er sich noch irgendwie auf ein Wortduell mit dem Goalie ein und zeigt so mit den Fingern auf sich, bla bla bla, wieder eher um sich selber gegangen. Habe ich es ein bisschen schade gefunden. Und der dritte Punkt, ich glaube, das ist kein Einsatzstatement, aber können wir dann vielleicht noch zur WM, oder das war kein Einsatzstatement, das können wir dann nach der WM vielleicht noch auseinandernehmen, das ganze Drama um Julian Nagelsmann und der Jürgen Klopp. Aber ich glaube, das langt jetzt nicht mehr.
Voll, auch wenn es sehr spannend wäre, also gerade natürlich Kloppo, ich glaube, da ist man nicht auf dem Fall verarscht, wenn man da erwartet, dass er die Nazi wird übernehmen. Aber du hast gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit und sollten noch über die Schweiz reden. Darum möchte ich uns dorthin überleiten, Till. Wenn du ein Tier wärst, was wärst du für ein Tier?
So schade weiss ich, was du meinst, leider, auf was du raus willst. Ja, also, mir ist egal, welches Tier. Ich habe alle Tiere gern. Ist im Fall nicht so neu. Du bist ein bisschen zu spät, Linus. Das war schon vor 3-4 Tagen, das Interview mit dem Ricardo Rodriguez.
Wir haben vor 3-4 Tagen nicht aufgenommen. Was soll ich machen?
Okay. Nur weil du es mir vorne geschickt hast.
So gut gefunden. Und ich finde es mega fies. Also er wird mit einem Nilpferd verglichen, wo, und dann heisst es irgendwie, das Nilpferd ist langsam, aber stark. Ein Nilpferd rennt im Fall 30 km/h. Also ich finde das recht ordentlich. Von dem her, wenn der Ricky noch 30 km/h rennt, finde ich das auch sehr ordentlich. Und ja, ich glaube, wir brauchen schnelle Verteidiger in dem Spiel gegen Kolumbien, um gegen die Flügel bestehen. Das so mal als einleitende These. Jetzt muss ich auch da aufpassen, was ich schwafle und wie viele Wörter ich brauche. Aber mein Luis Diaz, für mich einer von der gefährlichsten Spieler bei Kolumbien.
Bleiben wir gerade bei ihm. Was setzt sich auf ihn an?
Chagas ist ja, fällt ja aus, oder?
Wer?
Chagas fällt weiterhin aus, oder?
Ja, das sieht er noch aus, ja.
Ja, dann nehme ich an, geht's für Zakaria, der, finde im letzten Match einen sehr guten Job gemacht hat.
Wo er einen guten Job gemacht hat, vor allem auch wirklich diesmal, im Gegensatz zum Katar-Spiel, muss ich sagen, auch für mich der Rechtsverteidiger auch offensiv gut gegeben hat. Aber gegen Diaz wird er ja wahrscheinlich eher defensiv gefordert sein. Ich sehe ein weiteres Mal jetzt nach einer guten Leistung keinen Grund, das zu wechseln. Weiss aber wie nicht, ob er der richtige Spielertyp ist gegen Luis Diaz. Oder ob es wirklich oder ist es denn die richtige Entscheidung, eben auf einen vielleicht eher defensiveren Rechtsverteidiger zu setzen, wo er sicher, sage ich, verglichen mit dem Silvan Widmer ist? Wahrscheinlich schon, oder? Oder kommt darauf an, wie man spielen will?
Ja, sicherlich. Ich habe das Gefühl, man hat nicht den idealen Rechtsverteidiger-Typ, um gegen Luis Diaz laufen zu lassen. Ich glaube, weder der Widmer noch der Zakaria. Also weißt du, wenn ich mir jetzt einen so aussuchen oder zusammenstellen könnte, wäre das, glaube ich, nicht genau das Profil, das ich im Kopf hätte. Von dem her, ja, ich würde einfach mit dem Zakaria gehen, weil ich das Gefühl habe, dass er einfach von der Physis einfach Vorteil mitbringt. Und ich glaube, allgemein gegen Kolumbien wird Physis extrem entscheidend sein. Also wir kennen es von den südamerikanischen Teams, es ist nicht nur Paraguay, es zieht sich durch, also auch Uruguay tritt häufiger so auf. Wir haben Kolumbien, wo auch ein physisches Spiel hat, auch Argentinien, wo extrem über das kommt. Also das ist in dem Fußball auch drin, in der Fußball-DNA. Und da wird man auch gegen Kolumbien absolut bereit sein müssen und dagegenheben können. Ich finde aber eben, dass wir in der Schweiz eigentlich wirklich körperlich viel Robustheit drin haben. Wir haben auch vorne eben mit dem Embolo, mit dem Mansambi Spieler drin, die absolut dagegenheben können. Und das, glaube ich, wird extrem entscheidend sein.
Bin ich voll bei dir, es wird vieles über die Physis gehen. Ich bin gespannt, ob der Muri jetzt weiterhin auf sag ich, das Spiel selber machen setzt. Weil, das kann man ja für viele Teams in der Achtelfinale sagen, das zählt für die Schweiz auch. Es ist klar der beste Gegner mit Abstand, den man bis jetzt hat. Also, die Gegner in der Gruppenphase, die haben wir schon zu tot diskutiert. Über das Achtelfinale, 16. haben wir jetzt noch nicht gross geredet, aber von Algerien habe ich persönlich viel mehr erwartet. Also da ist eigentlich fast gar nichts gekommen. Und die Schweiz hat einfach das Mindeste gemacht. Aber das hat sie gut gemacht. Und jetzt kommt Kolumbien. Auch die halt wahrscheinlich noch nicht, sag ich, des Todes gefordert worden. Aber das wird sicher der grösste Härtetest. Und ich glaube, da wird auch ein Team kommen, wo mit durchaus breiter Brust kommt, wo selber auch mitspielt. Also das braucht dann schon einen anderen Matchplan wie gegen die vorherigen Teams. Und da bin ich gespannt, welchen der Muri auswählt.
Ich würde schon davon ausgehen, dass man ein bisschen abwarten wird sein, dass man ein bisschen vielleicht das Spiel eher den Kolumbianer gibt oder zumindest in Phasen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel ist, was so ein bisschen verschiedene Phasen wird haben, wo mal die einen ein bisschen mehr Step übernehmen und mal die anderen. Und gehe aber schon davon aus, dass man da nicht gleich reingeht wie jetzt in den letzten Match. Aber wie du es gesagt hast, das ist jetzt einfach qualitativ ein ziemlich grosser Sprung, den wir jetzt machen.
Wir haben in einer vorherigen Folge mal darüber geredet, dass der Muri meistens ja die drei offensiven Spiele lässt und nicht vier. Jetzt gegen Algerien wirklich, sage ich, die für Offensivliebhaber geilste Formation, sage ich jetzt mal, so salopp aufs Feld gebracht mit Vargas, Ndoye, Manzambi und Embolo. Rudert er jetzt gegen Kolumbien vielleicht wieder zurück? Bringt vielleicht einen Rieder für, weiß auch nicht, wüsste zwar nicht, wer er so rausnehmen. Es hat jetzt eigentlich niemand, der sich da nicht in den Vordergrund gespielt hat in den letzten Match. Oder bleibt er genau bei dieser Formation?
Also ich gehe davon aus, dass er einen von diesen drei, also Manzambi, Vargas und Doi, quasi opfert. Und einen, wie ein Rieder zum Beispiel, in Startelf tut, kann ich mir aus zwei Gründen gut vorstellen. Eben das eine ist, dass er ein bisschen mehr eben die Stabilität hat, die er vielleicht möchte. Und zum anderen, dass er dann auch noch offensiv noch mal eine Waffe auf der Bank hat. Das habe ich das Gefühl, hat er auch recht gern. Das ist ja auch recht lange jetzt so seine Begründung gewesen, um den Manzambi draussen zu lassen. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er das macht.
Auf wer würdest du denn gehen?
Hey, ich weiß nicht, Abischer ist auch angeschlagen, nicht?
Mhm. Nein, ich meine eher, also, welche von denen, also, wir können auch darüber reden, welche von denen drei würdest du rausnehmen?
Also, ich würde keinen rausnehmen, persönlich. Aber so denke, was der Muri macht, schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er auf einen Manzambi verzichtet, wegen der Körperlichkeit. Also, ich fände es einfach sehr blöd. Und dann, ja, ist vielleicht dann ein Doi, wo er draussen lässt.
Ja, ich habe mir das Gleiche überlegt. Manzambi wäre halt, sage ich, der, wo die Reaktion wahrscheinlich am krassesten drauf wäre, weil der ja wirklich so aufgeblüht ist während der WM. Vielleicht denkt der Muri dann aber, ja, ich weiss es eh besser wie alle. Aber ich sage, wenn ich jetzt würde entscheiden, klar, ich würde auch alle drei Spiele lassen, wenn ich mich jetzt so in Muri reinversetze, habe ich das Gefühl, er würde eher den Vargas rausnehmen und dann als Joker bringen, aber ist knapp zwischen ihm und Ndoye. Also der Manzambi eben auch wegen der Physis und wegen der Form, dem Selbstvertrauen und der Situation, wie er sich jetzt in das Team gespielt hat, da würde ich definitiv nicht rausnehmen. Und bei den anderen beiden sticht das Argument noch mehr, dass die von der Bank dann auch noch können, den Schwung reinbringen können und vielleicht der Rieder, der für sie spielt, ein bisschen Stabilität reinbringt. Genau.
Gut, vielleicht holt der Muri noch ganz andere Überraschungen raus. War auch nicht das erste Mal. Von dem her, ich glaube, da können wir gespannt sein, wie sich die Schweiz aufstellen wird.
Okafor von Anfang an, wegen der Physis.
das wäre für Wege.
Okafor und Fasnacht, Flügelzange. Gut, hey, aber ich glaube, natürlich gäbe es noch viel mehr über die Schweiz oder über Kolumbien zu sagen, aber ich glaube, es bringt auch nichts mehr, das noch in die Länge zu ziehen. Ich glaube, wir sind alle unfassbar heiß auf diesen Match morgen oben, auf die Chancen, die sich im Schweizer Team hier ergibt, auf eine Viertelfinalqualifikation. Viel weiter denkt man automatisch, sollte man aber eigentlich nicht, aber im Viertelfinale wäre es dann ein mögliches Aufeinandertreffen mit Argentinien, wo ja, wie wir gesagt haben, auch jetzt noch nicht ultramässig überzeugt hat. Wir nehmen es Schritt für Schritt. Wir freuen uns auf den Match morgen oben gegen Kolumbien. Hören uns dann sicher am Mittwoch wieder für eine Nachbesprechung. Bis dort an, gilt jetzt von mir einfach noch zu sagen, geniessen die Match heute oben. Speziell natürlich Portugal, Spanien, sicher ein Kracher verspricht. Und morgen zum Aufwärmen vor dem Schweizer Match auch noch Argentinien, Ägypten. Und wir hören uns am Mittwoch wieder. Dir, Linus, merci vielmals für die Stunde. Hat mega Spass gemacht. Und euch danke fürs Zuhören. Und die letzten Worte gehören wie immer dir. Ciao zusammen.
Danke, Till, für die nice Stunde. Plauderei hat sau Spass gemacht. Ich glaube, wir haben ganz viel anreissen und noch ewig weiterschwätzen. Und du hast es wunderbar abmoderiert. Darum möchte ich nicht viel mehr sagen. Genießt die Match und dann hören wir uns bald. Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.